All right, so we get the keys and then we turn the machine off.
That's what he says.
All right, well, that shouldn't be too hard. We can do this.
Joyce, did you hear the part where he said the place was like an impenetrable fortress?
Yeah, but there has to be a way in.
Yeah, there is. Our military.
Who are coming?
Well, we don't know that anymore because you yelled at them like it was a parent-teacher conference and then you hung up on them. So we don't know what the hell's going on because now we're... Wait, what are we doing? Oh, wait, that's right. We're on our way to rescue our children from the big, bad 4th of July celebration.
You know what? If you can't handle this, then just turn around and drop me off first.
What are you going to do? You're going to walk back to Hoggis?
I will do anything if it gets me away from you.
Children! This interminable bickering was amusing at first, but it's getting very stale, and we've still got a long drive ahead of us. So... why don't you two cut the horseshit and get to the part where you admit your sexual feelings for one another?
Whoa!
You are way off base, buddy.
Oh, spare me. Yes, he's a brute. I know. Probably reminds you of a bad relationship. And gosh, you'd really like a nice man to settle down with, but admit it, you're real curious to know what he's like in the sack. And you, well, you're just a big man, baby. You'd rather act tough than show his true feelings because the last time you opened your heart, you got hurt. Owie. And now, rather than admit these feelings, you're dancing around one another with this mind-numbing and frankly boorish mating ritual. So, please, for my sake, either quit your bickering or pull over, tear off those clothes, and get it over with already!
You're flying that thing like a Hot Wheel!
Lucas!
What are you doing here?
Ask them. It's their fault.
True, yeah. Totally true. It's absolutely our fault.
I don't understand what happened to that car.
Elle has superpowers.
I'm sorry?
Superpowers. She threw it with her mind. Come on, catch up.
That's Elle?
Who's Elle? I'm sorry. Who are you? I'm Robin. I work with Steve.
She cracked the top secret code.
Yeah, which is how we found out about the Russians in the first place.
Russians? But what Russians?
The Russians!
Those were Russians?
Some of them.
What are you talking about?
Didn't you hear our code red?
Yeah, but I couldn't understand half of what you were saying.
Goddamn low battery.
How many times do I have to tell you with the low battery?
Yeah, well, everything worked out, didn't it, Steve?
Worked out? We almost died.
Yeah, but we didn't, did we?
Komport Nummer 720, Brexgierung, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 720. Komport, den ich am heutigen angeblich nebligen Freitag, dem 30. August 2019, zu Hause aufgenommen habe. Wir haben Tag 242 in der KW 35. Das Intro entstammt alles der siebten Folge der dritten Staffel von Stranger Things, Interminable Bickering und The Almost End. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Ausschnitte aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, aber ich den aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche entnommen und kommentiert habe, einem Teil, wo ich eher technisch orientierte Nachrichten der vergangenen Woche entnommen und kommentiert habe. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, in der sich Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft eingefunden haben. 15 Grad, cool Greetings. Die 15 Grad kommen mittlerweile wie 15, Wind macht 2 km/h aus dem North. Wir haben jetzt eine Visibility von 8, ja, aber die kann nur vom Flughafen stammen, weil lokal hätten wir 2,4, weil es ein bisschen foggen würde. Ich kann es jetzt schon nicht bestätigen. Oder wie es Weather Pro Stand 6 Uhr ausdrückt, 16 Grad mit Längsi Clear Spilz, Feels Like 19, Taupunkt 16, Humidität 98%, Druck 10, 22 Grad, Mist 10, 16, der Wind macht dann irgendwas zwischen 0 und 7 km/h. So. Und dann kommen wir wieder mal bei der bescheuerten Regierung an. Bei so wie Sun Elevation größer 0, Start 629, Ends 2009. Darf ich noch ausrichten. Kommen wir also bei der bescheuerten Regierung an. Nämlich mit dem Mautrug. Beging Bescheuer bei der Mautvergabe Rechtsbruch? Ich möchte lösen, ja. Und zwar hat der Bescheuerte die Verträge noch Ende 2018 am Tag vor Silvester, also offensichtlich am 30.12. unterkringelt. Und zwar mutmaßlich deswegen, weil Die Höhe der für die Betreiberfirma vorgesehenen Vergütung noch kurzfristig um ein Drittel reduziert wurde, bestätigte auch das Mautministerium, wohl um die Vorgaben der Haushaltspolitiker im Bundestag zu erfüllen. Über die Risiken wurde das Parlament aber gar nicht informiert. Aus Sicht eines Ferengi-Verkehrsexperten wollte Bescheuer mit der Unterschrift noch vor Jahresende vermeiden, den Bundestag um eine erneute Zustimmung bitten zu müssen, milliardenschwere Verträge mit immensen Risiken aus Angst vor der eigenen Koalition mit Tricksereien vorschnell abzuschließen, spricht nicht für einen gewissenhaften Umgang des Ministers mit Steuergeldern. Hintergrund ist, dass 2018 im Bundeshaushalt eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung von 2,08 Milliarden Euro eingestellt war. Heißt, bei den Haushaltsberatungen hatten die Parlamentarier der großen Kotzerei zugestimmt, dass das Mautministerium diesen Betrag an eine Betreibergesellschaft für die Maut zahlen dürfe, wenn entsprechende Verträge noch 2018 geschlossen würden. Noch im Oktober 2018 lag das Angebot der letztlich erfolgreichen Betreiberfirma bei 3,065 Milliarden Euro für die Mauterhebung, was ja dann doch geringfügig mehr gewesen wäre, so eine Milliarde. Eine Milliarde hier, eine Milliarde da, da kommt ja irgendwann mal Geld zusammen. Und das wirft dann schon die Frage auf, was? Bei der Maut, da haben sie nicht nur die offensichtlich diskriminierende, nein, die ist gar nicht diskriminierend, die ist fair, sinnvoll und gerecht, die offensichtlich diskriminierende, sagt der EuGH, Maut da abgenickt, da dann Verträge unterkriegen, jetzt behaupten sie, die Verträge wären ja nie eingehalten worden. Ja, sorry, nee. Das gucke ich mir alles an und sage, ich fühle mich schon wieder verarscht. Und ich möchte ein bisschen professioneller verarscht werden, als so total offensichtlich. Minister Bescheuer und sein Staatssekretär wussten von Anfang an, dass ein negatives Urteil des Europäischen Gerichtshofs für den Bund extrem teuer werden kann. Haushaltsexperte der Grünen sagt er gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Aber das war den Verantwortlichen offensichtlich egal. Wir sind für den Bund unhaltbare Risiken eingegangen. Ja, na dann. Das gucke ich mir an und sage so, ja, ich fühle mich verarscht. Ich möchte aber ein bisschen professioneller verarscht werden. Hier ein Milliardchen, da ein Milliardchen. Ja nun, das Milliardchen darf der Herr Bescheuer aus seinem Privatvermögen begleichen. Wenn der Herr Bescheuer so geil drauf ist, dafür ist schließlich die Verantwortung da. Dafür kriegt er schließlich so verdammt viel Geld jeden Monat in den Arsch geblasen. Ja nun, da muss er halt ein paar Monate sparen, nicht? Kann ja wohl so schwer nicht sein. Brasichts, Freitagabend. Bums-Regierung Mercosur-Abkommen nicht wegen Amazonas-Bränden blockieren. Weil das ist eine Idee, was man machen kann, wenn der Bolsonaro so geil drauf ist, den Amazonas wegfackeln zu lassen. Da nichts zu tun, könnte man ja mal an den Mercosur-Verträgen rumschrauben, sagt der CDU-Wahlkampfsprecher, der nur versehentlich für die Bums-Regierung zu sprechen vorgibt, der angebliche früher mal gewesene Pseudo-Journalist Seibert. Ja, aber in den Mercosur-Verträgen, da ist ja auch eine Referenz auf die Pariser Klimaverträge, die unzureichend sind und die wir sowieso nicht einhalten, weil wir sie ja auch schon selber nicht fucking einhalten. Aber hey, nein, also da steht da halt was drin. Ja, und wenn sie das nicht einhalten, dann hat das halt auch keine Konsequenzen, weil da steht ja auch nichts von Konsequenzen. Aber wir müssen nämlich Fleischabnahme in gigantischen Mengen. Dass Fleisch ein nicht unwesentlicher Teil CO2-Erzeugung verursacht. CO2-Freisetzung verursacht. Auf die Idee könnte man unter Umständen kommen, dass es also vielleicht nicht unbedingt klimahilfreich ist, wenn man mit einem Staat, der sich sowieso um gar nichts kümmert, dann auch so Verträge abschließt. Auf die Idee könnte man unter Umständen kommen, aber nicht, wenn man die Bums-Regierung ist und schon gar nicht, wenn man der Herr Seibert ist und sowieso nur das sagt, was auf dem Sprechzettel, den man da vor sich liegen hat, steht. Selber denken ist ja für so jemanden wie den Herrn Seibert eine Herausforderung. Die Bums-Regierung lehnt es also ab, wegen der Waldbrände in Brasilien das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur zu blockieren. Ein Lautsprecher sagte laut der Nachrichtenagentur AFP, das Abkommen enthalte verbindliche Regelungen zum Klimaschmutz. Den Vertrag nicht abzuschließen wäre eine ungeeignete Antwort auf die Entwicklung in Brasilien. Der Lautsprecher reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte nämlich genau das, wie Irland einfach mal empfohlen. So, ja, dann lassen wir den Vertrag doch einfach sein. Wenn sie da Vorteile von sich erhoffen, dann sollen sie halt mal Dinge tun. Und wenn sie die Dinge nicht tun wollen, ja, dann gibt's auch keine Vorteile. Ist definitiv eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Rumpeltappel.
Ob das irgendwie funktioniert, keine Ahnung. Also sagen wir mal so, wir haben ausprobiert, was passiert, wenn wir nichts tun. Spoiler, da kommt nichts Positives bei rum. So, von daher, ja, könnte man zumindest mal in Erwägung ziehen, auszuprobieren, was passiert, wenn wir ihnen dann da die vertraglichen Sonderlocken da nicht geben. Nur insofern, ja. Dann DIW-Steuerempfehlung. Vermögenssteuer ist eine Meldung von Dienstag. Fratz schärfe Belastung von Grund unter Boden. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratz Scher, hat sich grundsätzlich für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ausgesprochen. Es sei sinnvoll, Arbeitseinkommen weniger zu belasten und stattdessen das Vermögen heranzuziehen, sagte Fratz Scher im Deutschlandfunk. Dies sei international üblich. Fratz Scher betonte, die Vermögenssteuer müsse so ausgestaltet werden, dass passive Werte belastet würden. Dazu zählte er Grund und Boden sowie Erbschaften. Na, weil in Deutschland ist es so, wenn du das Verbrechen begehst zu arbeiten, dann wird dir Geld weggenommen, weil ist ja Einnahmen. Wenn du aber gar nicht arbeitest, weil du zum Beispiel so scheiße viel Geld hast, dass das einfach irgendwo so tut, als würde es arbeiten. Lesetipp, Eschbach 1 Billion Dollar. Nein, Geld arbeitet nicht. Geld hat noch nie gearbeitet. Das, was arbeitet, sind Leute, die Kredite zu begleichen versuchen, unter Umständen möglicherweise es vielleicht sogar schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, ja, Pech. Na, aber hey. Aber da Steuern draufnehmen, das geht ja nicht, weil da vor vielen Jahren mal das Bundesverfassungsgericht, da hielt sich dann ausnahmsweise die Regierung mal ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, ja, ist auch komisch, normalerweise tun sie das nicht. Mal gesagt hatte so, ja, also die Vermögenssteuer, so wie sie damals bestand, die wäre halt an bestimmten Ecken nicht ganz gerecht. Und deswegen dürfe sie so nicht bleiben. War die Reaktion der Regierung damals, okay, dann schaffen wir die Vermögenssteuer faktisch ab. Ja. Und das Geld, was der Staat aber braucht, um seine Aufgaben auszuüben, ja, das nehmen wir von denen, die nicht so viel haben. Ist das, um mal Frau Köhler-Schröder zu zitieren, gerecht gegenüber denen, die arbeiten? No, ich möchte lösen, nein, natürlich nicht. Sagt hier der Fratscher, ja, also Vermögen sollte man besteuern. Vor allen Dingen, wenn Vermögen in Form von passiv irgendwo rumliegenden Grundstücken und Häusern, da ist, das tut ja gar nichts. Das kann vor allen Dingen auch so schlecht verschwinden. Na, weil, also, ja, also wenn ich jetzt hier meine Grundstücke und Häuser, wenn ich dafür bezahlen muss, nee, das geht ja nicht, dann ziehe ich die ins Ausland ab. Sorry, das ist, bei Grundstücken ist das so ein bisschen schwierig. So ein klitzewinziges bisschen schwierig. Von daher, ja, das ist eh kein flexibler Markt. Dass man jetzt da nicht irgendwie, oder dass man mit der Argumentation, ja, aber dann haut das Geld, das Scheuere ja ab, man vielleicht nicht auf irgendwelchen Aktiengewinnen Steuern machen will. Das kann man damit verargumentieren. Ich sehe noch nicht, dass die Argumentation dann auch komplett durchhält. Aber man kann es zumindest versuchen zu verargumentieren. Aber das, bei Grundstücken und Häusern ist es echt schwer, dieses Argument aufzumachen. Eine Versteuerung von Finanzvermögen, die Unternehmen schwächen könnte, halte er dagegen für kritisch. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kann seinen Sitz in Bernstein und ist mit mehr als bla, Fasel, bla, bla. So, Firm OECD, Vermögensteuer. OECD sieht Vorteile in Abgabe. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat sich für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer in Deutschland ausgesprochen. Na, also zu Deutsch, die Anzahl der Argumente, warum man keine Vermögensteuer haben kann, könnten jetzt also die Lobbyisten, die Propagandisten, die von reichen finanzierten Vollpfosten dann nochmal wieder rausholen. Es gibt jetzt hier eine Reihe Argumentationen von Leuten, die ansonsten immer als Experten hochgehalten werden. Die sagen so, also eine Vermögenssteuer, die sollte da auch existieren. Los, argumentieren Sie, warum das nicht sein kann. Warum man den Vermögen auf gar keinen Fall besteuern darf. Na, weil das Scheuerie-Grundstück dann halt wegrennt. Zeigen Sie mir ein wegrennendes Grundstück. Hat sie also für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer in Deutschland ausgesprochen. Grundsätzlich sehe man dabei Vorteile, sagte die Deutschland-Expertin der OECD Brandt, der Nachrichtenagentur Reuters. Eigene Studien zeigten, dass die Abgabe weniger negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum habe, als zum Beispiel eine hohe Besteuerung von Arbeitseinkommen. Sie sei in der Regel auch gerecht, weil Vermögen insbesondere in Deutschland sehr ungleich verteilt seien. CDU und CSU lehnen die SPD-Forderung ab. Demnach sei ein Steuersatz von 1% auf Vermögen angedacht. Bei sehr großen Vermögen auch bis zu 1,5%. Oh nein, die armen Reichen, wovon sollen die denn dann leben? Ja, sollen sie halt Kuchen essen? Na, däh. So, dann am Mittwoch wurde ein Medienbericht verbreitet, nachdem Falschparker einen Punkt in Flensburg bekommen sollen. Auch da gab es dann in der Bundesregierungspressekonferenz Geblubber von den Lautsprechern des Ministeriums. Ja, aber das hätte ja schon vor einer Woche in dem STVO-Entwurf drinne gestanden, worauf dann ein Fragesteller reagierte, indem er in den vom Mauthe-Ministerium verbreiteten Propagandaunterlagen blätterte und sagte, hier steht da nichts von. Was haben sie uns da noch alles nicht gesagt? Ja, gehen sie weg. Also ja, also wer dann irgendwie falsch parkt, soll irgendwie empfindlichere Strafen bekommen. Bis hin zu einem Point in Flensburg. Ja. Das gucke ich mir an und sage, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie Aussicht auf eine erzieherische Wirkung hatte, die es ja eigentlich haben sollte. Weil warum sonst sollte man damit Punkten um sich fuchteln? Aber hey, dann Troll-Felect. Stellt sich raus, Troll-Collect hat hohe Fehlerquoten. Und zwar im Zeitraum von September 2018 bis März 2019 waren sie erfolgreich zwischen 93,10 und 96,01%. Was also im Minimumsfall bummelig 4% Fehlerquote bis zu 7% Fehlerquote bei Kennzeichenerkennung heißt, ich wirf dann die Frage auf, wenn sie ein Kennzeichen falsch erkennen, treten sie dann an falsche Fahrzeugbesitzer heran und verlangen von denen Geld? Oder robben sie dann zur Polizei und sagen so, die da schulden uns da was? Und dann kommt die Polizei an und sagt so, ja, du Motorrad-Eigentümer schuldest Troll-Collect eine LKW-Maut. Na, oder wie auch immer das dann funktionieren soll. Also das ist mir halt nicht so richtig klar, aber ganz offensichtlich funktioniert das mit Kennzeichen scannen, also zumindest bei Troll-Collect irgendwie nicht so richtig. Ja, ich meine, wenn die alle irgendwie so Erfolgsquoten in Größenordnungen, wenn du da nur genügend Fahrzeuge durchprügelst, hast du auch eine hinreichend große Anzahl an Falscherkennungen. Wenn das überall so aussieht, dann möchte ich ja keine Strafverfolgung auf Basis von Kennzeichen sehen. Brandenburg. Ahem. Habt ihr das mitgeschnitten? Na, aber hey. Nitruck. Mittwochabend. Brüssel macht im Nitratstreit Druck. Im Streit mit der EU-Kommission um Nitrat im Grundwasser reichen die Pläne der Bums-Regierung für strengere Düngeregeln noch überhaupt nicht aus. Es sei ein konstruktives Treffen gewesen, teilte EU-Kommissar Carmenu Vella nach einem Treffen mit Bundesumweltministerin Svenja Schnulze und Nestle-Werbebeauftragter Julia Klöckner. Die ist Nestle-Werbebeauftragte. Werbemaskottchen. Andere Qualifikationen besitzt die Frau nicht. Sie wird übrigens gesponsert von Nestle. Auf Tavitamid. Weitere dringende Arbeiten und rechtliche Verpflichtungen seien aber nötig. Kommt die Bums-Regierung den Forderungen nicht rechtzeitig nach, droht eine millionenjährige Klage am Europäischen Gerichtshof. Also, zu gut Deutsch, Deutschland hält die europäischen Verträge nicht ein, kommt dann wieder angefurzt mit irgendwie hier da so ein bisschen, was könnten wir tun, sagt der EU-Kommissar, der dafür zuständig ist. Das ist ein bisschen wenig. Konsequenzen daraus natürlich nicht. Ne? Also ja, es wird das Vertragsverletzungsverfahren sehr wahrscheinlich geben. Und ja, da wird man dann abwarten müssen, wie teuer das wird, dass unsere Regierung halt nicht regiert. Und dann hätten wir noch die Schwachtour. Donnerstag im Bundestag. In strukturschwachen Regionen ist der Altersdurchschnitt der Bevölkerung tendenziell höher. So sei laut Statistik 2015 das Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Kreisen mit unterdurchschnittlichem Bruttoinlandsprodukt BIP um 1,9 Jahre höher als in Kreisen mit überdurchschnittlichem BIP, heißt es in der Antwort der Bumsregierung auf eine Anfrage der Nazi-Fraktion. Es sei davon auszugehen, dass verschiedene Ursachen zu einem höheren Altersschnitt führen könnten. Wie zum Beispiel, dass in Regionen, die halt schon abgehängt sind, man als Person im erwerbsfähigen Alter sich nicht mehr aufhalten möchte, weil man zwar vielleicht erwerbsfähig ist, aber die Erwerbsmöglichkeiten doch eher geringer werden und man sich dann besser vom Acker macht und vielleicht ja auch der Rest der Infrastruktur mehr so scheiße ist. Und in einer Region mit scheiße Infrastruktur möchte man halt nicht wohnen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ja, und dass das dann sogar statistische Signifikanz aufweisen könnte. So frei nach dem Motto, wenn du es dir leisten kannst, dann ziehst du halt weg. Wenn du jung genug bist, flexibel genug bist, dann ziehst du weg aus Regionen, in denen eben gar nichts mehr stattfindet. Was dann dazu führt, dass in den Regionen eben gar nichts mehr stattfindet, sich auch niemand mehr ansiedelt. Was dann zu einer Spirale des immer weniger führt. Das ist aber ja genau das, was die Bundesregierung haben will. Von daher ist das großartig. Gerne mehr davon. Oder verstehe ich da was miss? No? So, machen wir die Regierung zu und kommen bei der Wirtschaft an. Da hätten wir erstmal Fesbündel. Das ist eine Meldung von Montagnachmittag. Schlapper für Kartellamt. Fahrzeug muss Daten nämlich nicht entbündeln. Also genau genommen ist es wohl so, das Kartellamt hatte gesagt, Faszialbuch hätte gefälligst zu ermöglichen, dass man Instagram Faszialbuch und irgendwie, also die zu Gesichtsbuch gehörenden Applikationen auch verwenden könne, ohne dass die Daten dann miteinander verknüpft würden. Warum das Bundeskartellamt oder nicht irgendeine Datenschutzbehörde auf die Idee kommt? Naja, weil da als der relevante Datenschutzbehörde halt die irische Datenschutzbehörde, die im Hinterraum von einem Supermarkt sich versteckt, gemeint wäre und also die jetzt nicht so richtig intensiv was mit Datenschutz am Hut hat. Auf die Idee könnte man aus der Vergangenheit schon kommen. Und da hat also das Bundeskartellamt da irgendwie großes Buhai veranstaltet, hatte da irgendwie einen Beschluss rausgelassen. Und gegen den war nun Fratzenbuch vorgegangen. Und zwar genau genommen gegen die, während das Verfahren noch läuft, einstweilige Gültigkeit davon. Und eben genau das wäre jetzt die Komponente, die da jetzt nicht mehr gelten würde. Hat der erste Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf bekannt gegeben. Selbst wenn die beanstandete Datenverarbeitung gegen Datenschutzbestimmungen verstoße, liege darin nicht zugleich ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht, heißt es in der Begründung. Die deutschen Wettbewerbshüter hat dann von Facebook verlangt, angehäufte Daten zu entbündeln und dabei mit der marktbeherrschenden Stellung argumentiert. So, oder anders ausgedrückt, das ist noch nicht mal mehr in der Nähe von einem endgültigen Urteil. Es ist mehr so auf dem Weg zu einem endgültigen Urteil ein Zwischenschritt. Aber ein endgültiges Urteil geht halt nochmal 3 Schritte weiter. Von daher, ja, also ich weiß nicht, was das wird, wenn es fertig ist. Ob man irgendwie Gesichtsbuch überhaupt mit dem Kartellrecht beikommen kann, keine Ahnung. Also versuchen tut es Kartellamtes. Ob sie dabei Aussicht auf Erfolg haben, also im Moment wirkt es nicht so, als hätten sie da viel Aussicht auf Erfolg. Aber ja. Ne? Und insofern, ja, also ich weiß nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ich weiß, was es jetzt noch nicht wird. Nämlich irgendwie ein Gesichtsbutter irgendwie beikommen. Also mal davon abgesehen, wüsste ich jetzt auch nicht, ob das Kartellamt da überhaupt was durchsetzen könnte, weil wenn das Kartellamt beschließt, die dürfen das nicht und die machen das dann trotzdem. So, wie sagen wir eine Bumsregierung, sagen wir mal eine Entführung von, sagen wir mal, Sam IA, breitgrinsend hinnimmt, der Herr Reul als verantwortlicher Minister da bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurde und Konsequenzen der Entführung sich auf gar nichts beschränken. Na, also wir haben hier ja einen Rechtsstaat. Na, und das ist Staatshandeln. So, wenn schon fucking Staatshandeln keine Konsequenzen hat, ja, welche Konsequenzen soll das Facebook haben? Hallo? Ich baue da mal bei Gelegenheit
die Pausetaste, um hier einmal quer rüber zu wandern. Ein Kreuzzug, sagten sie.
Wie hält der Bus eigentlich an der Bushaltestelle? Er ist doch angeblich eine Leerfahrt. Egal.
So, also ja, schon bei Staatshandeln hat nicht ein Gerichtsurteil erhalten, keine Konsequenz. Von daher wage ich mal zu bezweifeln, dass man bei Facebook irgendwelche Konsequenzen bewirken würde. Aber zack. Dann hätten wir eine Börsuchung. Erinnert ihr euch noch an Cum-Cum/Cum-Ex? Also, wir handeln mit Aktien. Und je nachdem, ob da ein Dividendenauszahlrecht zum Stichtag, Dividendenauszahlstichtag noch mit dabei liegt beim Verkauf, handelt es sich entweder um Cum-Cum oder wenn eben das Dividendenauszahlrecht nicht mehr mit dabei liegt, Cum-Ex-Geschäft. Und wenn wir das geschickt so rum hinbiegen, dass der Vertrag zum Aktienübertragen zu einem Zeitpunkt, wo die Dividendenausschüttung noch nicht stattgefunden hat, abgeschlossen wird, hat dann eigentlich sowohl der Käufer als auch der Verkäufer als rechtlicher oder faktischer Besitzer der Aktienrechte und des Dividendenauszahlrechts dann eben ein Steuererstattungsrecht. Und so können dann beide sich Steuern erstatten lassen, von denen aber nur einer sie überhaupt gezahlt hat. Na, Cum-Cum-Cum-Ex. Steuerhinterziehung in richtig gigantischem Stil. Milliarden an Kosten. Und Konsequenz in der Regierung, ja, also die Banken hätten sich ja verpflichtet, ein paar hundert Millionen beiseite zu legen. Guck ich mal an und sag, mit den Milliarden an Kosten. Da sind aber 270 Millionen jetzt nicht so hinreichend. Bin ich der Einzige, dem da auffällt, dass das nicht hinreicht. Und da gab es nun aber am Dienstag eine Durchsuchung bei einer deutschen Börsetochter Clearstream im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Ermittlungen, die Firma soll Kunden geholfen haben, die Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet zu bekommen. Also, den Staat zu berauben, nennen wir es auch mal ein bisschen weniger bullshittig, den Staat zu beklauen. Dass Konsequenzen haben könnte, also auf die Idee, also ich weiß gar nicht, was sie auf die Idee bringt, dass den Staat beklauen Konsequenzen haben müsste. Nein, also kommen sie ja als Privatbürger nicht auf die Idee, dass sie sowas tun könnten. Aber wenn der Staat den Bürger beklaut, dann ist das in Ordnung. Und wenn genügend große Konzerne den Staat beklauen, ist das gefälligst auch in Ordnung. Oh, warte, nee, also offiziell finden wir das jetzt nicht in Ordnung. Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte, wurden auf ihre Anweisung hin die Räume des Unternehmens in Escheborn bei Frankfurt durchgesucht. Die Aktion fand demnach im Rahmen der Ermittlungen statt. Bla 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 bla. Bla bla. Weil nämlich ab nächsten Mittwoch sich zwei ehemalige Banker der Hypo-Vereinsbank, Sie wissen schon, die Hypo Real Estate Besitzerbank, Hypo Real Estate, Hypo Real Estate. Mir ist so, als hätte ich den Namen Hypo Real Estate beim letzten Bankenboom irgendwann mal vernommen. War da was? War das nicht irgendwie so ein 150 Milliarden großes Loch, wo man 150 Milliarden drin versenkt hat, bevor man die Bank dann offiziell in den Staat übernommen hat, damit die Summen nicht mehr in irgendwelchen Berichten auftauchen müssen? Ja, ich glaube, irgendwie sowas war da, ne? Also, huch. Und da gab es jetzt also eine Durchsuchung. Ein bisschen spät, wenn es ihr mich fragt, aber hey. Bundeservice. Mittwoch früh. Die meisten Bahnhöfe haben nämlich gar kein Servizepersonal. An 92% der Bahnhöfe in Deutschland gibt es kein Servizepersonal, geht aus der Lüge des Mautministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die den Kinderfressern vorlege. Danach könnten Fahrgäste an 5213 Bahnhöfen nicht auf Servizepersonal zurückgreifen, das beispielsweise Fragen beantworte oder Fahrgäste im Rollstuhl unterstütze. Insgesamt unterhielt die Bahn 5.663 Personenbahnhöfe und es liefe etwas schief, wenn an mehr als 5.000 Bahnhöfen gar kein Personal anzutreffen sei, kritisierte der Linken-Fraktionschef Bartsch. Wofür zahlt man dann eigentlich? Also für den Service kann es ja schon mal nicht sein, also mal davon abgesehen, Service, was für ein Service? Die Bahn hat irgendwo Service?
Also, ey, da müsste man dann bei Gelegenheit mal nachweisen, dass an den Bahnhöfen, wo angebliches Servicepersonal existiere, dann auch Service geliefert wird.
Morgen.
Aber hey. So, dann gab es noch ein paar Zahlen. Weil Donnerstag im Bundestag immer noch 1 Million in Aufstock her. Im Dezember 2018 waren knapp die Hälfte, 46% der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, ELB, länger als 4 Jahre auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld, II, ALG, II angewiesen. Geht aus der Lüge der Bumsregierung noch eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Demnach waren im Jahresdurchschnitt 2018 rund 5,8 Millionen Menschen auf Hartz IV angewiesen. Davon waren 1,5 Millionen, 26% arbeitslose ELB und 1,1 Millionen, 27% erwerbstätige Leistungsberechtigte, Klammer auf Aufstocker, Klammer zu. Also 1,1 Millionen Sklaven werden von ihren Sklavenhaltern so ausgebeutet, dass sie sogar noch einen Anspruch auf Geld vom Staat haben. Ja, und der Staat gibt das Geld ja nicht freiwillig raus. Der verlangt ja, dass sich Leute, die Geld haben wollen, total nackig zu machen haben. Es sei denn, es handelt sich bei den Leuten, die Geld haben wollen, um Firmen. Die kriegen das Geld natürlich ohne Fragen gestellt zu bekommen. Um jetzt mal unberechtigt zu verallgemeinern. Der Anteil der Integrationsmaßnahmen, die nicht zu einer kontinuierlichen bedarfsdeckenden Beschäftigung geführt haben, lag im Jahr 2017 bei 39%, wie die Bumsregierung in Bezug auf Zahlen der Bumsagentur für Arbeit schreibt. Im Jahr 2018 belegt sich dieser Anteil für ELB, die in einer Single-Bedarfsgemeinschaft lebten, auf 45%. Ja, ne? Also, beabsichtigt der Staat dann mal irgendetwas gegen die Sklavenhalter zu tun, die ihre Sklaven so ausbeuten, dass sie sogar noch Geld vom Staat bekommen können? Was der Staat ja schließlich nicht freiwillig ergibt? Oder ist das halt so? Gott will es. Ne? Also, ich meine, das gucke ich mir an und sage, also diese Meldung da erwarte ich eigentlich, dass es da auch noch Follow-up-Meldungen in den Nachrichten zu gäbe. Weil, also, wenn es 1,1 Millionen Leute gibt, die zwar einer Beschäftigung nachgehen, aber ja trotzdem noch Anspruch auf Geld vom Staat haben, da ist ja irgendwas an der Bezahlung offensichtlich unzureichend. Wie kommt es denn, dass die Bezahlung unzureichend ist? Sind das besonders große Familien, die deswegen einen erhöhten Anspruch auf Geld vom Staat hätten, was halt nun der Sklavenhalter nicht wissen könne? Sind das Leute, die alle immer nur Minimalzeit arbeiten? Oder wie funktioniert das? Na, also weil das gucke ich mir an und sage, also das sollte so eigentlich nicht sein in meiner naiven Vorstellung. Warum ist es denn so? Klingt wie ein Staubsauger. Was macht jemand mit einem Staubsauger draußen? Und wenn man hier draußen staubsaugen will, dann kann man eine ganze Weile saugen, aber irgendwie wird das Grünzeug nicht weniger. Ich möchte auch noch nicht, dass das Grünzeug weniger wird. Das kommt von ganz alleine demnächst. Aber ey, na, also der gucke ich mir so an und sage, also schon alleine diese Antwort der Bumsregierung da beinhaltet einen mittelgroßen Skandal. Das ist übrigens dieselbe Bumsregierung, die sich nicht bemüßigt fühlt, bei Cum-Cum und Cum-Ex mal seinen Arsch in Bewegung zu setzen, um vor Beginn der Verjährung oder vor Abschluss der Verjährung da überhaupt mal was zu tun. Na, also ist das gerecht gegenüber denen, die arbeiten, um Frau Köhler-Schröder einfach nochmal zu zitieren, die ja diese Woche ihre bescheuerte Hackfresse mal wieder in die Öffentlichkeit gehalten hat. Dung aus ihrer Gesichtsöffnung fallen ließ und dann von der Presse wiedergegeben wurde. Aber hey. So, ach komm. Dann kommen wir in der Musikecke an, die diese Woche ein bisschen größer ist, weil, nun ja, wenn ich einen Urlaub habe, kann ich auch ein bisschen mehr Musik verstecken. Als wir dann nämlich hätten PS22 von 2017, die Wiener da mit dem Titel Ancor Novi, 3 Minuten 48 ist sehr lang, gefolgt von PS22 von 2019, dem fünften Titel, Unstoppable mit Isa Capella. Weil nun ja schlicht und ergreifend, wenn es noch eine Unstoppable-Version mit den Viertklässlern gibt, dann kann ich auch Unstoppable mit Isa Capella nochmal hier irgendwo verstecken. Der ist 3 Minuten 59 lang. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 19. August, wo sich Küppersbusch zu Parteirauswurfgerede in 4 Minuten 7 ins Benehmen setzte, was ich euch dann noch auf und in die Ohren verpasse. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von
Reaktionen in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de und im Eintrag zu Kompott 720 Teil 2 einzustellen. Und wünsche euch dann viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
My dear. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Parteichefin, steht wieder im Fokus. Es geht um diesen Satz aus einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob Hans-Georg Maaßen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident, möglicherweise ausgeschlossen werden sollte aus der Partei. Und zwar hat sie da Folgendes gesagt. Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Eine Aussage, die vor den für die CDU schwierigen Wahlen in drei Ostbundesländern wieder für großen Wirbel sorgt.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Morgen.
Und hier bin ich, der große Wirbel. Aber keine Witze über Frisuren.
Was ist das jetzt? Eine Fehlleistung von AKK? Wird die Hoffnung immer mehr zum Problem?
Ja, sie hat ja schon eine kleine Shotlist zusammengelegt. Man denkt an den unglücklichen, geschmacklosen Witz beim Karneval. Man denkt an die verpeilte Reaktion auf das Rezo-Video nach der Europawahl. Neulich gab es eine Diskussion, da hatte sie in einem Interview so klar zur schwarzen Null, also zur Haushalts- und Finanzpolitik, Stellung genommen, dass hinterher gar keiner mehr wusste, ja, will sie die jetzt oder will sie die nicht? Und nun also die unklare Antwort auf die Frage nach einem Parteiausschlussverfahren. Ihr habt es eben zitiert, die Frage der Funke Mediengruppe war, der entlassene Verfassungsschutzchef, CDU-Mitglied Maaßen, fällt mit rechtskonservativen Sprüchen auf, denken Sie über einen Parteiausschluss nach. Das kann man mit Ja oder Nein beantworten, notfalls noch mit selber doof. Aber was AKK da liefert, ist eine halbe Seite Text. Da geht es um die Tea Party, die die Republikaner ausgehöhlt habe. Da geht es um den Deckmantel, unter dem der politische Gegner in den eigenen Reihen gesucht wird. Da sagt Frau Kramp-Karrenbauer, als ehemalige Landespolitikerin sei sie froh, dass Maaßen nicht mehr Verfassungsschutzchef ist. Und also es geht einmal quer durch den Garten und dann kommt dieser etwas irrlichternde Satz, sie sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Das ist nicht ja, nicht nein und auch nicht pö, das ist im Günstigen, ja, also hinterher musste dann erklärt werden, was sie erklärt hat und das ist erstmal eine kommunikative Fehlleistung.
Also überspitzt gefragt, muss eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer bald aus der Partei ausgeschlossen werden wegen Verhaltens?
Ja, genau. Da sind wir genau in dem Sumpf, denn ich fürchte, die Werteunion, das ist diese Splittergruppe von selbst angegebenen 2000 Mitgliedern in der CDU haben will. Da hatte der Vorsitzende Mitsch neulich schon gesagt, man müsste den immerhin regierenden Ministerpräsidenten Günther Schleswig-Holstein wegen fast parteischädigenden Verhaltens eher schon aus der Partei schmeißen. Das ist eine Gruppe, die sich 2015 gebildet hat und das ist sehr ungewöhnlich für die Union, denn während bei der SPD es Seeheimer und Spargelessen und Kanaler und Linke und Rechte und solche Grüppchen also gibt, zeichnet sich die Union traditionell durch Geschlossenheit auf. Erst recht, wenn am 1.9. Wahlen in Brandenburg und Sachsen sind. Und dass dann nun die einen sagen, also so Leute können wir gar nicht gebrauchen, die rechts vom Kurs der Union stehen. Und die anderen sagen, Mensch, die gewinnen euch doch, wenn überhaupt, die Wahlen. Das ist das Dilemma. Die CDU hat lange Spaß gehabt damit, dass die SPD den Sarrazin hatte, aber jetzt scheint der Neid überzukochen. Jetzt haben sie selber einen und den haben sie sich selber gemacht. Die Logik hinter solchen Spielchen ist, dass das Schaffen von Herrn Maaßen und Herrn Mitsch und dieser Werteunion den Wählerinnen und Wählern oft sagt, guck mal, selbst CDU-Politiker finden die AfD gar nicht so schlimm, dann können wir das Original wählen. Die gleiche Erfahrung hat die CSU in Bayern gemacht. Guck mal, die CSU macht einen auf Ökopartei, das ist ja der grünste Ministerpräsident, den wir je hatten, dann können wir ja weiter beruhigt die Grünen wählen. Also dieses Wackeln und Ausfransen nutzt den Parteien nichts, gerade erst vor der Wahl. Und damit stellt Frau Kramp-Karrenbauer selber die Frage, ob sie die drei Wahlen im Osten überlebt als Parteivorsitzende.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.